Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 1848 und Tiefen Westen, dem Magazin. Ja, was soll man sagen? Wir haben im September mit diesem Podcast angefangen und heute haben wir tatsächlich den 34. Spieltag der Saison 25-26 gespielt. Sprich, schon über fast die gesamte Saison begleiten wir euch jetzt mit dem Format und ich bin wie immer nicht alleine hier. Hi Philipp.
Hallo Claudio, ich grüße dich.
Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, Philipp, wir nehmen hier gerade auf am Sonntagabend, direkt nach dem 34. Spieltag, nachdem der VfL nochmal für einen versöhnlichen Saisonabschluss gesorgt hat, nach dieser Saison mit sehr vielen Tiefen und sehr wenigen Höhen, um es mal diplomatisch auszudrücken. Ja, wie war dein Eindruck heute beim Spiel gegen Karlsruhe?
Ich muss zugeben, dass ich immer so ein bisschen zwischen Konferenz und Einzelspielen her swiped habe, weil es war ja wirklich das einzige Spiel Karlsruhe gegen Bochum, bei dem es nicht mehr um Auf- und Abstieg ging. Und ehrlich gesagt war das auch irgendwie schön, weil wenn man dann auf die Lage zum Beispiel bei Fortuna Düsseldorf oder auch bei vielen anderen Mannschaften im Tabellenkeller schaut, dann ist es schön und entspannt, so in das letzte Spiel zu gehen, weil Fortuna hat es heute gezeigt, es kann eben jeden treffen da unten. Auch eine vermeintlich schon gerettete Mannschaft. Ich erinnere mich an das Spiel Ende Februar, da hat die Fortuna gegen den VfL gewonnen und da hatte man auch in Düsseldorf so das Gefühl, da brennt eigentlich nichts mehr an und jetzt sind die auf Platz 17 gelandet und sind direkt in die dritte Liga abgestiegen und ich muss zugeben, vor der Saison habe ich Fortuna als Aufstiegskandidaten gesehen, auch aufgrund der individuellen Stärke der Mannschaft und umgekehrt hätte ich gedacht, dass Elversberg eher unten landet und die sind heute Glückwunsch dazu, hochverdient in die Bundesliga aufgestiegen. Also ja, verrücktes Ende und wobei ganz Ende ist es ja noch nicht, weil die Relegation ansteht. Claudio, wie hast du auf dieses verrückte Saisonfinale geschaut? Weil am Ende ging es ja sogar ums Torverhältnis.
Ja, also es ging mir ganz ähnlich wie dir. Die erste Halbzeit habe ich tatsächlich noch das Einzelspiel geguckt. Bei der zweiten Halbzeit hatte ich dann auf dem Fernseher die Konferenz an. Auf dem Handy habe ich dann das Einzelspiel vom VfL laufen lassen. Sprich, bin mit meinen Augen immer so ein bisschen hin und her geswitcht. Aber was da heute abging, und es war ja nicht nur das Spiel Fürth gegen Düsseldorf, was so spannend war. Es ging ja auch noch darum, was passiert auf Schalke mit Braunschweig? Was macht Bielefeld zu Hause? Und diese ganze Konstellation in der ersten Halbzeit, wo es wirklich dann nur noch ums Tor Verhältnis ging und schießt Bielefeld ein Tor mehr, wären sie vom Platz 17 wieder auf Platz 14 gegangen. Wie nah Freude und Leid zusammen sein kann beim Fußball, wurde uns heute gezeigt. Genau das gleiche ja oben, dass Hannover da ja den Relegationsplatz dann noch so hergibt, hätte ich ehrlicherweise auch nicht erwartet. Ja, war auf jeden Fall ein unfassbar spannender Spieltag. Gerade mit der Dramatik von Düsseldorf entführt. Und wie du es halt gesagt hast, also klopfen auf Holz, dass wir da heute nicht dabei waren. Und wenn ich mal so an die Zeit zurückdenke, wo wir mit diesem Podcast angefangen haben, ich glaube, da hätten wir alles für gegeben, dass wir genau in dieser Situation sind, die wir heute haben, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Nach diesem Saisonstart und nach, ja, ich würde sagen, diesen handwerklichen Fehlern, die man halt in den Transfers, in der Saisonvorbereitung schon gemacht hat, wo wir schon irgendwie ein schlechtes Gefühl hatten und gesehen haben, dass es nicht in die richtige Richtung läuft. Ich glaube, da hätten wir am Anfang der Saison sehr, sehr viel dafür gegeben, dass wir in dieser komfortablen Situation sind, mit dem Abstieg heute nichts zu tun zu haben. Und ich glaube, Düsseldorf sollte uns allen nochmal eine große Warnung sein, wie schnell es auch für einen großen Verein ging. Vor zwei Jahren haben die gegen uns in der Relegation um den Platz in der Bundesliga gespielt und heute werden sie durchgereicht in die dritte Liga. Und das ist ja auch kein kleiner Verein, das ist kein Dorfclub, das ist ein Verein aus einer riesigen Stadt, aus der Landeshauptstadt in NRW mit einer großen Anhängerschaft und das muss man sich halt mal vor Augen führen, was da passiert ist heute.
Ja, ich ziehe das nochmal auf eine größere Ebene, wenn man sich Elversberg und Born auf Platz 2 und 3 anschaut und dann Düsseldorf auf Platz 10, dann zeigt das auch mit Blick auf die Kaderplanung, dass der Etat in der zweiten Liga gar nicht so entscheidend ist, wie es beispielsweise in der ersten Liga ist, dass die individuelle Besetzung der Mannschaften auch nicht unbedingt entscheidend ist, sondern dass es darum geht, ein gutes Gebilde zu haben, ein gutes Team zu entwickeln, das vielleicht auch schon über Jahre wächst, wobei bei Elversberg ja auch nur zum Teil, weil die einige prominente Abgänge vor der Saison hatten, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass es immer wichtig ist, dass es ein gutes Gerüst gibt. Und das hatte Elversberg trotz dieser prominenten Abgänge vor der Saison auch, dass sie Spieler haben, die über mehrere Jahre hinweg für den Verein spielen. Und das ist dann oft eine gute Grundlage für die darauffolgende Saison. Da sind wir dann auch wieder ein bisschen beim VfL. Wir werden heute auch über das Thema Kaderplanung sprechen. Aber nichtsdestotrotz, diese Liga ist wahnsinnig ausgeglichen. Und das wird, glaube ich, auch in der kommenden Saison so sein. Weil ich würde jetzt mal vermuten, dass es wieder 8 neue Mannschaften gibt, die versuchen aufzusteigen. Aber dann schaffen es vielleicht auch wieder Mannschaften nach ganz oben, die man jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel hat. Also das ist, ich glaube, da wird sich die zweite Liga in den nächsten Jahren auch nicht verändern. Die ist so wahnsinnig eng zusammen. Und deshalb finde ich, Platz 9 ist für den VfL Bochum nach dieser Saison jetzt wirklich ein gutes Ende. Und deshalb muss ich dir an einer Stelle widersprechen, du hast gesagt, mehr Tiefen als Höhen. Ich würde sagen, am Ende ist es ausgeglichen. Der Saisonstart war katastrophal. Und wenn ich jetzt auf die sogenannte Röster-Tabelle schaue, dann ist der VfL auf Platz 6 gelandet. Und das ist dann wirklich auch eine ganz gute Entwicklung, vor allem nach diesem Fehlstart. Deshalb finde ich, Platz 9 ist wirklich dann in Ordnung. Aber das hast du ja auch gesagt. Also man hat dann die Saison doch noch irgendwie gerettet.
Ich glaube, ein Punkt, um da einzuhaken, was du gerade auch gesagt hast, mit Elversberg, mit Paderborn, der in der breiten Öffentlichkeit noch sehr, sehr unterschätzt wird, ist, wie wichtig es in dieser Liga ist, ruhig arbeiten zu können. Ich glaube, einen großen Standortvorteil, den Elversberg, aber auch Paderborn haben, ist, dass sie nicht dauerhaft im medialen im Fokus der Medien stehen, ne? Dass sie nicht, dass da nicht sofort alles zerrissen wird, damit, dass da nicht jede Schlagzeile sofort hochgeworfen wird. Ich glaube, bestes Beispiel dafür ist ja im positiven Sinne, in Anführungsstrichen, diese Saison auch Schalke. Man weiß ja immer ganz schnell, wie sehr man sich auf Schalke selber zerfleischt hat, wenn es nicht läuft. Gleichzeitig ist es diese Saison auf Schalke eben sehr, sehr ruhig gewesen, aufgrund natürlich der sportlichen Ergebnisse auch. Aber das hat die Mannschaft dann auch souverän ins Ziel getragen. Und ich glaube generell, ein Standortvorteil zum Beispiel von Elversberg, wo ich ähnlich wie du vor der Saison gesagt hätte, ich weiß nicht, ob sie oben mitspielen werden, weil bei denen alle Leistungsträger weggebrochen sind, ist eben, dass sie junge Spieler, die per Laie kommen oder auch fest verpflichtet werden, sehr, sehr schnell aufgrund der Ruhe, die dieser Verein eben bietet, an ihr Leistungslimit gebracht werden können. Und das ist, glaube ich, in dieser Liga ein riesiger Vorteil, der wahnsinnig unterschätzt wird, beziehungsweise vielleicht von der breiten Masse einfach noch nicht so gesehen wird.
Ja, stimme ich dir definitiv zu. Ein wichtigen Punkt, den ich auch noch setzen möchte, ist, dass es, wenn man jetzt nochmal auf unten blickt, auf Düsseldorf beispielsweise, die haben eben, also das, du hast es gerade angesprochen, da ist die Erwartungshaltung natürlich auch eine andere. Nicht nur medial, sondern auch bei den Fans. Und ich behaupte, vielleicht, wenn sie mit Dani Thun weitergemacht hätten im Herbst, also es gab ja den Trainerwechsel zu einem sehr, sehr ähnlichen Zeitpunkt wie in Bochum, dann wäre das vielleicht gar nicht schiefgegangen, wenn die einfach die Ruhe bewahrt hätten. Dann haben sie Markus Anfang geholt, das hat dann auch nicht funktioniert. Dann haben sie Alex Ende geholt. Der ist jetzt sogar quasi doppelt abgestiegen mit Münster und Düsseldorf. Gab es, glaube ich, auch noch nie. Also insofern, manchmal ist es einfach auch wichtig, die Ruhe zu bewahren. In Bochum war es aus meiner Sicht dann aber auch richtig, diesen Trainerwechsel zu vollziehen. Auch wenn Peter Hecking jetzt wahrscheinlich den Klassenerhalt noch mit Wolfsburg schafft. Aber es war richtig, diese Wende einzuleiten. Also nicht per se bin ich gegen einen Trainerwechsel, aber trotzdem, manchmal muss man zumindest ein bisschen die Ruhe bewahren, wenn man sieht, dass so das große Ganze vielleicht auch noch weiter funktionieren könnte. Und ich glaube, das hätte in Düsseldorf mit Daniel Thun, wäre das vielleicht auch noch gut gegangen. Und ja, man kann aber auch nicht immer in die Glaskugel schauen, das ist mir auch schon klar. Insofern, vielleicht wäre es auch noch mit Dieter Hecking beim VfL gut gegangen, aber da habe ich größere Zweifel, als dass das vielleicht in Düsseldorf der Fall ist.
Ja, auch die Personalentscheidungen, die in Düsseldorf getroffen worden sind, Ich glaube, bei Markus Anfang haben selbst viele Düsseldorfer die Augenbrauen hochgezogen. Ob das funktioniert schon bei der Verpflichtung? Es hat offensichtlich nicht funktioniert. Den Move mit Ende, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber gut, da hängen wir, glaube ich, aus Bochum nicht tief genug drin, um da jede Einzelheit beurteilen zu können. Und ich glaube, nach der Saison haben wir auch mehr als genug bei uns selber kritisch zu beleuchten, kritisch zu reflektieren, was bei uns eigentlich schiefgelaufen ist, vor allem im letzten Frühsommer, im letzten Frühling, wo viele Weichen schon gestellt worden sind für diese Saison. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung, um so ein bisschen so ein Fazit zu ziehen, was ja nach der Saison 25, 26 hier eigentlich hängen bleibt. Fangen wir vielleicht mal ganz, ja, mit dem positiven Ding an, bevor wir in die in Anführungsstrichen schonungslose Abrechnung gehen. Wenn du jetzt so an drei Dinge denken müsstest, die sehr positiv waren in diesem Jahr, Philipp, was wäre das für dich?
Also positiv würde ich in jedem Fall festhalten, dass es dem VfL gelungen ist, diesen Turnaround zu schaffen, gerade im Herbst. Also nach diesem schlechten Saisonstart unter Uwe Rösler direkt wieder regelmäßig zu punkten, zu gewinnen, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien, dann ist auch der Glaube im Umfeld und in der Mannschaft zurückgekommen, dass man das geschafft hat und dann eigentlich auch schon im Winter sehr, sehr zuversichtlich war, dass man nicht mehr abstürzen wird in die dritte Liga. Und da möchte ich auch nochmal hervorheben, dass es da auch wichtig war, dass man ein paar Konstanten in der Mannschaft hat, auch ein paar Führungsspieler, die auch schon länger dabei sind. Timo Horn, der eine sehr starke Saison gespielt hat. Philipp Hofmann, viel gescholten in der Hinrunde, was ich über den alles lesen musste, wie er beschimpft wurde. Er hat eine sehr starke Rückrunde gespielt. Maximilian Wittek hat sich auch gesteigert. Insofern, die waren dann nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben sehr, sehr wichtig. Das würde ich positiv festhalten. Damit einhergeht eben auch eine gewisse Entwicklung unter Uwe Rösler, die natürlich auch jetzt weitergehen muss. Wobei man sagen muss, wenn es einen relativ großen personellen Cut gibt, dass man dann auch wieder einen Schritt zurückgeht. Also wenn man sich allein die Startelf jetzt aus dem Karlsruhe-Spiel anschaut, dann gehen 7 Spieler voraussichtlich nach dieser Saison. Also da wird es einen großen personellen Umbruch geben. Was ist positiv noch hängen geblieben? Ich würde mal den Derby-Sieg gegen Schalke dazu nehmen. Das war wenigstens ein emotionales Highlight. So besondere Siege gab es ansonsten aus meiner Sicht in dieser Saison nicht. Deshalb würde ich das mal hervorheben als emotionales Highlight. Und drittens, dass man gesehen hat, dass es sich auch lohnt, junge Spieler einzusetzen. Gaetan Lenz, Mats Pannewick. Manchmal braucht es diesen Mut auch. Und ich würde mir den Mut auch in der neuen Saison wünschen. Ja, es braucht auch viel Erfahrung. Aber ich würde mir auch wünschen, dass in der neuen Saison Spieler wie Lasse Isbruch, wie Dane Koimo, Kaspar Kosiewski auch ihre Chancen bekommen, weil ich glaube, dass es auch gut werden kann. Und das hat man in dieser Saison gesehen. Die Mischung macht's, aber aus dem eigenen Nachwuchs gibt es richtig gute Spieler und
Ja.
die sollte man dann auch setzen, weil das dann auch wirtschaftlich für den VfL Bochum sehr, sehr wichtig werden kann. Das sind so aus meiner Sicht die positiven Dinge. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ansonsten, Claudio, du hast sicherlich jetzt in den letzten 1, 2 Minuten auch überlegt, was dir einfällt.
Ich glaube, bei vielen Dingen kann man sich natürlich nur anschließen. Wie es halt vorhin schon meinte, es war jetzt eher eine highlight-arme Saison. Aber wie du schon gesagt hast, die Wucht, die dieser Verein entwickeln konnte im Oktober, als Uwe Rösler da übernommen hat, dieses immens wichtige Spiel gegen Hertha, wo die Stimmung abartig gut war, wo die Mannschaft nach vorne gepeitscht worden ist und alle wussten, es geht hier eigentlich um alles. Wir müssen diesen Bock verdammte Scheiße jetzt umstoßen. Ich glaube, das Spiel ist mir krass in Erinnerung geblieben. Schalke natürlich auch, die Emotionalität, die frühe Führung. Tolles Spiel. Und ich glaube, der Punkt, den du als letztes gerade genannt hast, dass es sich lohnt, junge Spieler einzusetzen. Ich glaube, einen Punkt muss man sehen. Die Preise, die mittlerweile gezahlt werden für junge Zweitligaspieler, sind auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und wir haben das große Glück in Bochum, dass wir eben einen sehr, sehr guten Unterbau in der Jugend haben, wo viele vielversprechende Spieler sind. Unsere U19 hat in diesem Jahr eine überragende Saison gespielt. Ist ein ganz, ganz starker Jahrgang. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn möglichst viele Spieler den Sprung nach oben schaffen. Selbst wenn es nur pro Jahr ein bis zwei sind, wir können jetzt natürlich nicht erwarten, dass immer einer dabei ist mit dem Leistungsniveau, wie Kaitan Lenz und so durchstartet. Aber das muss der Weg sein. Und ich glaube, was auch ganz wichtig dafür ist, ist eben, dass die zweite Mannschaft es geschafft hat, den Klassenerhalt in der Regionalliga zu packen. De facto als Gewöhnungsbecken, als ersten Zwischenschritt für den einen oder anderen Spieler, um im Herrenfußball anzukommen, weil nicht jeder Spieler hat direkt die körperlichen Voraussetzungen, um ja, bei den Herren zu bestehen, obwohl er vielleicht das fußballerische Talent hat. Ich denke dann zum Beispiel an so einen Grimaldi, der fußballerisch ein ganz, ganz starker Spieler ist, aber körperlich vielleicht noch einen kleinen Zwischenschritt braucht, bevor er wirklich bei den Profis ankommen könnte. Und dafür war da der Klassenerhalt für die U21-Mannschaft enorm wichtig. Nicht zu unterschätzen, glaube ich. Und ich glaube, generell der Punkt, junge Spieler, dass sie Spielzeit bekommen, dass sie eingesetzt werden, ist auch einer, wo wir uns in diesem Jahr ein Stück weit nah mitgemacht haben. Wenn ich an Unieka denke, zum Beispiel, Wettjen in Teilen, Alpha Ruprecht jetzt am Ende der Saison auch deutlich besser, hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Zum einen haben wir uns als Leihverein natürlich positioniert für vielversprechende Talente. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist es natürlich für uns nicht der ideale Weg. Wenn wir Ablösen generieren wollen, dieses Thema Kaderwertmanagement haben wir in dieser Saison so oft durchgekaut, ist es natürlich nicht ideal. Gleichzeitig haben wir unser Markt positioniert, dass wir jungen Spielern Spielzeit geben. Und so ist vielleicht auch sicherlich der ein oder andere Berater dabei, der sicherlich denkt, okay, es wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, mein Schützling beim VfL Bochum zu platzieren, in der Hoffnung, dass er eben dort den Sprung in den Profifußball schafft, weil dort eben auf junge Talente, auf junge Spieler gesetzt wird. Und ich glaube, das sollte für uns auch mit das größte Learning sein, dass wir ein gesundes Korsett an erfahrenen Spielern brauchen, die die Mannschaft im Zweifel auch durch Täler führen kann, die Verantwortung übernimmt, wenn ja der Karren tief in der Scheiße drin steckt. Und wir dann in der Lage sind, eben um dieses stabile Gerüst herum, ja, junge Talente einzubauen und so eben die Werte für uns zu generieren, die wir zwangsläufig in der zweiten Liga eben brauchen, um konkurrenzfähig zu sein. Vor allem, wenn ich jetzt an unsere letzte Folge zurückdenke, an die nächsten Jahre, wo wir eben die Einnahmeverluste haben, wegen dem Stadionumbau.
Definitiv, ich bin bei dir. Das braucht ein Gerippe aus erfahrenen Spielern, die auch länger für den Verein spielen, aus denjenigen, die so eigentlich in dem besten Fußballeralter sind, die sich auch in den VfL vielleicht auch nochmal als Sprung nutzen und aber eben auch aus jungen Spielern, die man dann gewinnbringend weiterverkaufen kann. Und ich bin bei dem Thema Laien ganz bei dir. Ja, es darf Laien geben, aber es ist auch gut, dass die Verantwortlichen jetzt sagen, sie wollen das reduzieren, weil man dann ständig diesen Umbruch hat. Und ich glaube, das ist auch jetzt das große Problem, dass man eben keine so richtig gute Basis für die neue Saison hat. Ja, der eine oder andere Spieler bleibt, aber es sind zu wenige und man wird die Sommerpause brauchen, um überhaupt erst wieder so ein Team zu formen. Uwe Rösler hat es auch zu mir mal gesagt, man geht dann wieder einen Schritt zurück, weil man wieder nicht bei Null anfängt, aber man ist eben nicht mehr da, wo man vorher war. Und wenn wir schauen, 2021, als der VfL aufgestiegen ist, vor der Aufstiegssaison gab es nur sehr wenige personelle Änderungen. Also da gab es kaum den Verlust von Leistungsträgern, konnte so ein bisschen Qualität noch der Mannschaft zuführen. Und das ist oft die Basis. Und ich glaube, das muss auch der Weg sein in den kommenden Jahren. Aber das ist jetzt das Problem, dass man eigentlich mehrere Jahre die Sommertransferperiode, man muss es so ganz klar sagen, vermasselt hat, weil wenn man sich jetzt anschaut, vergangenen Sommer kamen 11 Spieler. Es kann sein, dass der Einzige, der bleibt, Philipp Strompf ist. Und der hat jetzt auch nicht überragt. Also, das ist eine Chance für die neuen Verantwortlichen, aber zugleich auch eine große Herausforderung, weil noch so einen Transfersommer kann man sich eben nicht erlauben, weil dann irgendwann die Substanz einfach nicht mehr da ist. Also, das.
Sind wir da schon bei einem deiner drei Lowlights der vergangenen Saison, der Transfersommer im letzten Sommer?
Ja, definitiv, weil damit hat vieles angefangen und das war auch ein Grund für den schlechten Saisonstart. Ja, gerade auch die Leihspieler haben sich dann doch ganz ordentlich entwickelt oder auch teilweise gut entwickelt, aber ja, letzten Endes war die Transferbilanz im vergangenen Sommer einfach schlecht. Ansonsten, aus meiner Sicht gab es zu viele Unentschieden. Einerseits kann man sagen, es ist gut, dass es die Unentschieden gab, weil wenn man die nicht geholt hätte, wäre man unten reingerutscht. Aber wenn man weiter oben mitspielen will, dann muss man halt genau diese Spiele dann auch gewinnen. Und wir haben es vorher nicht abgesprochen, deshalb muss ich gerade auch noch überlegen, was lief ansonsten schlecht. Die Auswärtsbilanz, also auch seit Jahren. Es gab jetzt drei Auswärtssiege in dieser Saison. Aber das ist einfach viel, viel zu wenig. Und jetzt muss ich an diesen Stadionumbau denken. Jemand sogar vom VfL sagte mir, ich hoffe nicht, dass der Stadionumbau Punkte kostet. Das kann ja im schlimmsten Fall passieren, weil man eben diese Ruhrstadion-Atmosphäre nicht immer hat. Es hat damals in der Corona-Saison gar keine Zuschauer gegeben und der VfL ist aufgestiegen. Also vielleicht braucht es auch einfach nur dieses Bauwerk und der VfL ist zu Hause erfolgreich. Aber das ist ein Punkt, der zumindest bei mir zu der Überlegung führt, ob diese Heimstärke noch bestehen bleibt. Claudio, an welche negativen Dinge denkst du mit Blick auf diese zurückliegende Saison?
Ja, also ich glaube, ich würde so einen Schritt davor gehen. Also die negativen Emotionen fangen mit der Verpflichtung von Dirk Dufner an. Also der kam ja schon mit einer Vita, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die erfolgversprechendste war. Er hatte einen gewissen Ruf, gerade in Berlin. Auf der einen Seite dachte man sich, glaube ich, am Anfang noch so, ja, okay, man will den Mann ja auch jetzt nicht vorverurteilen. Schenkt man ein bisschen Vertrauen rein. Aber was in diesem Sommer in diesem Verein fabriziert worden ist, muss man rückblickend einfach so sagen, aus der Position heraus, dass wir als Absteiger in die Zweitligasaison gestartet sind mit einem verhältnismäßig hohen Etat. Also rückblickend betrachtet muss man sagen, das geht auf keine Kuhhaut. Um es ganz hart zu sagen, wir haben den Kopf verdammt knapp aus der Schlinge gezogen. Der Verein wäre um ein Haar gegen die Wand gefahren worden. Und ich will das jetzt gar nicht an Einzelspielern festmachen, aber lebendes Beispiel für mich ist dieser Transfer von Romario Rusch. Man holt ihn mitten im Sommer, man gibt dem Spieler, der kommt von einem Absteiger aus der zweiten Liga, Leistungsniveau, lass uns mal dahingestellt, Strumpf hat man ja auch geholt, alles in Ordnung. Aber man holt diesen Absteiger aus der zweiten Liga, gibt ihm einen Einjahresvertrag, was per se schon mal ein Statement ist, in dem Sinne von, ich bin nicht von dem Spieler überzeugt und ich hole diesen Spieler mitten im Sommer, wo klar ist, dass er nicht über diese Rolle als Ergänzungsspieler hinauskommt. Da frage ich mich dann halt, wo ist dieses Konzept dahinter? Weil ich behaupte mal, diese Position hätte man wahrscheinlich später für ein ähnliches Preisniveau in der Transferphase immer noch füllen können. Und das sind so kleine Dinge, die sich dann peu à peu hochgeschaukelt haben. Genauso das Thema mit den Laien, dass man auf allen Positionen Laien geholt hat, von denen der Verein nicht wirklich profitieren wird. Genau das Thema Kreativität zum Beispiel auch noch anzusprechen. Also es kann mir ja keiner erzählen, dass man bei einem 18-jährigen Onyeka, der in seine erste Herrensaison geht, fest geplant hat, dass der ein dermaßen großer Leistungsträger in dieser Saison wird. Das sind so Dinge, ja, also ich kriege da direkt Puls, wenn ich an diesen letzten Transfer darüber denke, wie man diese hervorragende Position, die man hatte, einfach weggeschmissen hat. Das macht mich ja wütend und sauer. Also es ist für mich ein Lowlight. Die Personalentscheidungen, die vor diesem Transfersommer getroffen worden sind. Ein anderes Lowlight ist das Leistungsniveau einzelner Spieler, von denen man sich sicherlich mehr erhofft hat. Da möchte ich jetzt auch nicht in die Einzelkritik reingehen, aber es gab sicherlich den einen oder anderen Transfer im Sommer, der absolut gar nicht gepasst hat.
Ja, Ibrahim Sissoko kann man da sicherlich
Ibrahim,
beispielhaft nennen.
also da schließt sich ja der Kreis. Ibrahim Sissoko, Obafemi, wen hatten wir denn noch alles? Ne? Das sind alles so Spieler, wo man eigentlich bei der, also Sissoko mal ein Stück weit vielleicht noch ausgenommen. Also da war ja nicht von Anfang an klar, dass es so ein Flop wird. Aber ja, unsere irische Laie da am letzten Tag des Transferfensters, man denkt ja immer so ein bisschen, gewisse Leute müssen von Lis Mousset eigentlich im Verein doch gelernt haben. Also wenn ich halt einmal in die sozialen Medien reingucke und da gewisse Dinge schon zu finden sind über einen Spieler, zumindest hake ich doch dann nochmal mehr nach, ob da vielleicht nicht noch was dran sein könnte, ne? Und das sind alles so Kleinigkeiten, die im Sommer halt schiefgelaufen sind, wo man sich einfach nur an den Kopf fasst, wo man sich denkt, das kann nicht der Anspruch eines professionellen Fußballvereins sein.
Definitiv. Und das ist natürlich auch so, wenn wir jetzt so ein bisschen auch in die Zukunft schauen, das muss jetzt besser laufen. Und ich meine, hier die ersten ein, zwei Transfers sind jetzt fix. Vielleicht schauen wir auch darauf. Berkant hat schon unterschrieben. Enes Çokay, das wird man in den nächsten Tagen sicherlich auch bekannt geben. Das sind die ersten beiden Transfers. Claudio, lass uns gerne über die beiden auch nochmal sprechen, so ein bisschen auch in die Zukunft gerichtet. Welche Gedanken verbindest du mit diesen beiden Transfers? Ich schicke mal einen Punkt vorweg, einen positiven Aspekt. Viele Fans sind total begeistert, wenn es um Berkan-Taz geht. Also ich habe fast keinen negativen Kommentar in den Foren und in den sozialen Netzwerken entdeckt. Teilst du diese Begeisterung?
Tatsächlich teile ich diese Begeisterung vor allem auf der offensiven Schiene. Ist ein ganz, ganz toller Spieler. Da vielleicht auch schon mal als kleiner Spoiler, da kommt in Zusammenarbeit mit Luis, den einen oder anderen von Twitter auch kennen, wieder eine Analyse zu dem Spieler. In dem Zuge habe ich mich mit ihm auch ein bisschen intensiver beschäftigt. Offensiv ist das eine absolute Granate, die wir da geholt haben. Nicht nur die Stats, die er jetzt in Ferl die letzten 2 Jahre hatte, auch von seinen ganzen Bewegungen, von seinem Impact aufs Spiel. Ein ganz, ganz starker Transfer. Jetzt kommt dieses ganz kleine Aber. In Ferl hatte Berkan-Taz natürlich schon den Vorteil, dass das System ein Stück weit auch um ihn rum aufgebaut war. War einer das Ferl hat mit den meisten Ballbesitz gehabt in der dritten Liga. Das kommt Berkant sehr, sehr entgegen in seiner Spielweise. Deswegen so ein kleines Aber. Man muss sehen, wie er das dann beim VfL Bochum adaptiert, vor allem, weil wir in dieser Saison nicht wirklich für Ballbesitzfußball bekannt waren, ne?
Ja, aber das ist ja die Frage. Also ändert sich das? Uwe Rösler
Das kann ja durchaus sein.
hat ja das Ziel, man will mehr Fußball spielen und holt auch deshalb diesen Spieler. Das hat er auch jetzt in der
Ja.
Pressekonferenz am Freitag betont. Man möchte so jemanden haben, man möchte diesen feinen Techniker, es ist ja letztendlich ein Spielmacher haben. Er muss sich aber an eine neue Liga gewöhnen. Also das werfe ich nochmal als Punkt
Total.
rein. Er ist jetzt 27, hat ein Zweitligaspiel für Union Berlin absolviert, frage ich mich schon, warum hat das trotz dieser, und da stimme ich dir absolut zu, trotz dieser sehr guten Technik, guten Torabschluss und so weiter, warum hat das bislang nur dazu geführt, dass er in der dritten Liga spielt? Das fehlende Tempo ist in meinen Augen ein Thema, woran es liegen kann. Und ja, es gibt Spätzünder und ich hoffe, er ist einer. Ich finde den in der dritten Liga super. Ich weiß halt nicht, ob das auch in der zweiten funktioniert. Ich will damit den Transfer um Gottes Willen nicht in Frage stellen. Ich finde den auch gut. Aber das ist zumindest ein Ding, auf das man mal, oder ein Punkt, auf den man mal schauen muss, in dem man nicht ganz ausblenden.
Wenn ich jetzt das Thema Tempo sehe, dann erinnere ich gerne mal an Robert Jul, der war jetzt auch nicht der Sprinter vor dem Herrn und der hat in
Kevin
Bochum auch sehr, sehr
Stöger
gut
auch
funktioniert.
da. Oder die
Ja,
etwas Älteren werden sich noch an
ja.
Zvečko Misimović erinnern, also insofern.
Haben wir gute Erfahrungen mit dem Bochum, stimmt uns erstmal positiv. Aber um das Ganze nochmal abzuschließen, also wenn er offensiv das spielt, was er in Fair gespielt hat und sich, was die Defensivarbeit angeht, ein bisschen anpassen kann, Rösler ein System findet, wo man ja das Pressingverhalten von Hofmann, von Taz irgendwie einbinden kann, was jetzt ja, die beiden vorne jetzt nicht die Geschwindigkeitsmonster sind, wo man irgendwie eine Lösung für finden muss, dann glaube ich, dass das ein sehr, 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 sehr guter Transfer ist. Nicht nur aufgrund der Stats, aber ja, er wird sicherlich ein Stück weit auch eine Zeit zur Anpassung brauchen, aber spannender Transfer. Wie siehst du denn Taz noch über das hinaus, was du gerade schon gesagt hast?
Ich glaube, wir haben dazu jetzt alles gesagt. Eigentlich schon wichtig ist noch zu betonen, dass das wirklich auch mal jemand ist, der aus der Distanz aufs Tor schießt. Das hat so ein bisschen gefehlt. Guter Standardschütze kann man sicherlich auch gebrauchen. Wenn ich habe jetzt vor ein paar Spieltagen noch eine Statistik gesehen, dass der VfL Bochum bei Ecken, die, wenn man vorm Tor steht, von der rechten Seite kommen, also von Wittek scharf nach innen geschlagen werden, dass der VfL da deutlich erfolgreicher ist als bei Ecken, die von der anderen Seite geschossen werden, weil die dann vom Tor weggeschossen werden. Da wäre es sicherlich gut, einen starken Rechtsfuß zu haben, der auch Standards treten kann. Das kann man nochmal hervorheben. Aber ich denke, dass diese Zehnerposition an sich ganz gut besetzt ist für die neue Saison. Man hat Taz, ich finde, Miyoshi hat Qualitäten, die man auf der Position gut gebrauchen kann. Ich finde, das ist kein klassischer Flügelspieler, weil ihm da die Geschwindigkeit fehlt. Ich finde, den kann man auch auf dieser Zehnerposition einsetzen und Moritz Kuateng macht es ja auch gut. Er hat ja 2 Tore erzielt und ich hoffe, dass er in Bochum bleibt, dass er nochmal einen Neustart setzen kann und dieses letzte Vertragsjahr dann auch verletzungsfrei bleibt, weil das täte dem VfL gut, weil er hat eine Dynamik, der schießt auch aufs Tor, der hat eine gute Technik und der hat Zweitliga-Erfahrung. Insofern ist aus meiner Sicht der VfL da gut besetzt. Claudio, vielleicht auch nochmal zum Abschluss, auf welchen Positionen siehst du besonderen Handlungsbedarf?
Also eigentlich brauchen wir in allen Mannschaftsteilen Verstärkung. Ich glaube, um mal hinten anzufangen, außer Torwart. Also ich glaube, da sind wir mit Timo Horn wirklich gut aufgestellt. Die Innenverteidigung muss dringend verstärkt werden. Da haben alle Transfers ja eigentlich enttäuscht, die man in diesem Jahr geholt hat. Masovic verlässt den Verein. Bei Noah Losli ist es noch nicht klar. Kevin Vogt verlässt den Verein. Schauen wir mal, ob Strumpf bleibt. Colin Kleine-Bekel, weiß man auch noch nicht, ob der zurückkehrt. Also da wird sicherlich 2 Transfers und auch Transfers in der Spitze brauchen. Auf der rechten Abwehrseite hat man mit Olsen ja schon Vorgriff getan. Der wird sicherlich entscheidend sein, ob man Kucierski zutraut, das dem Backup zu geben. Auf der linken Seite, finde ich, ist man mit Wittek in Ragnenberg, wenn er nach seiner Verletzung zurückkommt, und auch Koimo, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Koimo hat eine sehr, sehr gute Saison sowohl in der U19 als auch in der vierten Liga gespielt. Dem traue ich euch absolut den Sprung zu. Ja, im zentralen Mittelfeld genau das Gleiche. Da müssen auch bis dringend Verstärkung her. Bero geht, Lenz wird gehen, Wettchen, die Leihe läuft aus, Onyeka ist weg, also da wird man sich komplett neu aufstellen müssen. Da ist ja mit Kukjai, wie auch immer er ausgesprochen
Chokai.
Wird.
Enis Çokay,
der erste Transfer schon im Anflug. Und dazu muss man sagen, wenn man sich das Profil anguckt, ist es einer, der passt auch zum Transfer von Taz, um den genau abzusichern. Also Enis Çokay ist halt ein klassischer Sechser, der jetzt nicht unbedingt für seinen Impact nach vorne bekannt ist, aber hinten halt ein Haudegen ist und den Laden dicht macht. Und die Story passt. Auf dem Flügel wird man sicherlich auch was tun, gerade wenn Alfa Ruprecht auch nicht bleibt. Ja, und vorne ist natürlich dann wieder entscheidend, wird man Sissoko los, ne? Der anscheinend auch ein Topverdiener ist im Kader, macht das Gehaltsbudget frei. Also eigentlich brauchst du in allen Mannschaftsteilen Verstärkung. Und gerade wo du es gesagt hast, also von denen, was im letzten Sommer gekommen ist, bleibt halt nicht viel übrig. Der Stamm der Mannschaft, der bleibt, ist sehr, sehr klein. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man jetzt mit Merkan Taz hoffentlich einen zukünftigen Leistungsträger schon relativ früh sichern konnte und er die ganze Vorbereitung mitmachen kann.
Ja, ich unterstreiche das. Ich denke, dass es in der Innenverteidigung Verstärkung braucht. Das ist auch geplant. Die Frage ist auch, kommen 2 neue oder kommen 3? Das ist abhängig davon, ob Noah Losli doch bleibt oder nicht. Also muss man vielleicht auch nochmal sagen, der VfL hat ihm ein Angebot vorgelegt, aber er hat es bislang noch nicht angenommen. Und da ist eben noch offen, wofür er sich entscheidet. Das zentrale Mittelfeld ist ein Riesenthema, auch jetzt auch durch die Verletzung von Mats Panelweg. Da braucht es in meinen Augen Verstärkung auf der 6, auf der 8, zumindest auf der 8 auch noch jemanden, der jetzt Panneweg in den ersten Wochen der neuen Saison auch vertreten kann. Ich habe mit Uwe Röst da jetzt gesprochen, er geht davon aus, dass Panneweg erst mit der Länderspielpause im September so richtig wieder bei 100% ist. Also er wird vorher einsteigen, aber er sagt ja, dann brauchst du auch ein paar Spiele, um wieder auf dein Niveau zu kommen. Und das meint er, dass er bei dem Stand, bei dem er ausgestiegen ist, wahrscheinlich erst in der ersten Länderspielpause sein wird. Das ist die aktuelle Prognose. Und es braucht natürlich auch in der Offensive noch ein bisschen Verstärkung, einfach dadurch, dass es da ein paar Abgänge gibt mit Onyeka, mit Marsha, mit Alfa Ruprecht. Und aus meiner Sicht wird auch wichtig sein, dass man vielleicht 2, 3 Spieler findet, die Zweitliga-Erfahrungen haben. Das fehlte im vergangenen Sommer auch. Ja, da hat man jemanden wie Strumpf oder den von dir genannten Rösch genannt, aber es geht dann schon um auch potenzielle Leistungsträger, Auch wenn das im VfL-Budget nicht ganz einfach wird, aber man geht ambitioniert in die neue Saison und die auch jetzt nicht mit dem allerkleinsten Geldbeutel. Und nochmal, um auf den Start unseres Podcasts zu schauen, Paderborn, Elversberg, die haben es ja auch hinbekommen, mit nicht dem allergrößten Budget, sich eine ordentliche Mannschaft zusammenzustellen.
Budget ist ja nochmal ein ganz gutes Stichwort, Philipp. Was hat denn heute der Sieg, dass wir vor Karlsruhe gelandet sind, für einen Einfluss auf unser TV-Ranking?
Gut, dass du das fragst, weil diese Frage, würde ich sagen, ist in dieser Woche die meistgestellte. Konkret kann ich sagen, für das TV-Ranking, also für die Vergabe der Fernsehgelder für die neue Saison, hat das, ich muss es nochmal genau ausrechnen, aber Stand jetzt würde ich sagen, keine Auswirkung, weil St. Pauli und Heidenheim als Absteiger aus der Bundesliga vor dem VfL landen werden. Da hast jetzt quasi egal, ob der VfL 9. wird in dieser Saison oder 11. oder 12. Aber es ist eben ein Vier-Jahres-Ranking. Also das heißt, man nimmt diese Platzierung auch in den kommenden Jahren mit, zwar mit absteigender Bedeutung, weil das aktuelle Jahr immer am meisten zählt und das Jahr, das am weitesten zurückliegt, am wenigsten. Aber man nimmt diese Platzierung mit und deshalb war es wichtig, dass man jetzt die Saison eben auf Platz 9 und nicht auf Platz 11 oder 12 abschließt. Was das dann konkret bedeutet, kann man nicht sagen, aber im besten Fall, wenn es wirklich knapp ist im Ranking, kann das auch schon mal eine siebenstellige Summe ausmachen.
Das läppert sich und wir wissen ja alle, wie sehr der VfL Bochum um jeden Euro kämpft. Um vielleicht noch einen Gedanken abzuschließen für die neue Saison und wo wir Verstärkung brauchen. Ich bin gespannt, wie man sich im Sturm aufstellen wird. Also wir haben natürlich mit Philipp Hofmann einen Spieler jetzt gehabt, der gerade in der Rückrunde gezeigt hat, dass er immer noch sehr, sehr gefährlich ist vor dem Tor, der sehr, sehr viele Scorer in dieser Saison gesammelt hat. Gleichzeitig muss man aber sagen, Philipp Hofmann wird nicht jünger. Philipp Hofmann ist jetzt schon kein Spieler mit einer hohen Endgeschwindigkeit. Und da bin ich wirklich gespannt, wie man sich aufstellt, ob man einen zweiten Brecher holt, wie man ihn jetzt mit Sissoko hatte in dieser Spielzeit, um eine direkte Alternative zu haben, ob man hinter Hofmann ein ähnliches Profil von einem sehr jungen Spieler besetzen lässt, ob man, wie man es jetzt hat mit Calle Marshall, einen Mobile Striker wieder in den Kader holt. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie man sich da in der Sturmspitze aufstellt, auch wenn Uwe Röf da natürlich bei jeder Gelegenheit betont, dass er schon eine sehr groß gewachsene, von der Statur eher breite Nummer 9 in seinem System bevorzugt.
Ja, bin ich auch gespannt. Vielleicht wird es auch am Ende eine Mischung. Jemand, der vielleicht etwas dynamischer ist als Philipp Hofmann, aber trotzdem auch eine gewisse Körperlichkeit mitbringt. Claudio, lass uns doch Folgendes festhalten. Wir sind jetzt in der Sommerpause und da geht es natürlich um Transfers. Lass uns einfach in der nächsten Folge nochmal ganz intensiv auf den
Ja.
Kader des VfL schauen, auf mögliche Zu- und Abgänge, auch vielleicht Bewertung von ein paar Gerüchten, wer würde dem VfL helfen, an welchem Gerücht ist vielleicht auch gar nichts dran. Wollen wir das so vereinbaren?
Das vereinbaren wir so und ich glaube, das ist dann auch ein guter Schlusspunkt für diese Ausgabe, wo wir uns dann auch nochmal einfach bedanken können, dass ihr ja unser Format, was wir im September gestartet haben, so gut aufgenommen habt, dass ihr uns am Schnitt alle 2 Wochen eine halbe bis dreiviertel Stunde eurer Zeit schenkt und auch für die ganzen Kommentare, die wir vor allem bei YouTube von euch immer bekommen. Herzlichen Dank dafür. Wenn ihr weiterhin Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt sie uns in die Kommentare, schreibt uns sie per E-Mail. Wir versuchen sie aufzugreifen. Auch generell Verbesserungsvorschläge nehmen wir sehr, sehr gerne an. Philipp, möchtest du da noch was ergänzen?
Nein, es ist alles gesagt, nur noch nicht.
Ja, dann herzlichen Dank auch wieder fürs Zuhören bei dieser Ausgabe. Und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe, wie es Philipp gerade schon angekündigt hat, mit einer Einordnung der Transfergerüchte und vielleicht schon der ersten weiteren feststehenden Transfers. Bis
Euch,
dahin.
bis bald, tschüss.
Tschüss.